Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Tatsächlich selber aufzuklären. Und dazu treffen Sie zwei Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, dass Sie sich verkleiden, da Sie ja in dieser Ordenstracht sehr, sehr gut, in dieser Mönchstracht sehr, sehr gut nachzuvollziehen und zu entdecken sind. Und zum Zweiten nehmen Sie andere Namen an, damit Sie nicht entdeckt werden. Und auf diese Weise getarnt gehen Sie zur Konkurrenz, also Sie sind ja Augustiner, Sie gehen ins Dominikanerkloster, um dort zwei Mönche zu befragen, sagen wir mal vorsichtig. Und das sind zwei Mönche, die sich ausschließlich mit der Braukunst beschäftigen, die den ganzen Tag Bier brauen und ganz offensichtlich auch sehr, sehr gerne ihre Produkte verkosten. Da hören wir jetzt mal rein. Gott zum Gruß, hoher Herrn, sagte der eine der beiden. Er hatte eine rote Knollennase und freundliche braune Augen. Die vielen geplatzten Äderchen färbten sein Gesicht dunkelrot. Ich bin Bruder Laurentius und das hier ist Bruder Basilius. Dabei wies er auf einen um einige Jahre jüngeren Mönch, der trotz seiner Kutte recht rundlich wirkte. Als er ihnen zunickte, zeigte sich an seinen Augen Lachfältchen. Ohne unser gutes Dominikanerbräu ginge es dem Kloster schlecht und ohne Laurentius und Basilius gäbe es kein Bier. Deswegen hat sich der Prior nicht von uns trennen können. Nicht wahr, Laurentius? Genau, Basilius. Und wer seid ihr, hoher Herrn? Martin von Kreit, gab Luther zurück und nickte kurz. Danach fiel der Blick der beiden auf Petzensteiner. Ich bin, begann er zu stottern. Er merkte, wie er rot wurde und schaute hilfesuchend zu Luther. Er hat seinen Namen vergessen, stichelte Basilius und die beiden Mönche begannen erneut zu lachen. Johannes Unterlauf, sagte Luther rasch, mein Adjutant. Genau, beeilte sich Petzensteiner zu bestätigen.
Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Basilius nahm Laurentius die Kelle aus der Hand und trank, während er Luther tief in die Augen sah. Dürfen wir euch zu einem bestimmten Vorgang befragen? Versuchte Petzensteiner abzulenken. Einem Vorgang? Die beiden Mönche guckten einander an. Mit so etwas haben wir grundsätzlich nichts zu tun.
Grundsätzlich nicht.
Wir wissen nichts.
Nicht das Geringste.
Es handelt sich um einen Vorgang, an dem ihr beteiligt wart. Wir beteiligt. Laurentius stemmte mit gespielter Empörung die Fäuste in die Hüften. Das kann nicht sein.
Das kann nicht sein.
Fiel Basilius ein. Denn wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an sowas. An was? Fragte Luther.
Na, an sowas, was ihr meint.
Genau. Wir kommen hier gar nicht raus. Wir kümmern uns um nichts als um das Bier. Laurentius nahm die Kelle wieder an sich und setzte sich in Bewegung.
Und ums Gebet natürlich,
ergänzte Basilius und schloss sich seinem Bruder an. Wir müssen jetzt weiterarbeiten. Luther und Petzensteiner gingen den Mönchen nach. Ein Kellergewölbe mit einem Dutzend Mantua Holzfässer tat sich auf. Geschwind stieg Laurentius eine Leiter hoch, die am ersten Fass lehnte, und tauchte die Schöpfkelle ein.
Ihr habt den Reichard von Bayern beherbergt, fragte Luther. Nicht, dass ich wüsste, sagte Laurentius, während er die Leiter festhielt.
Kennen wir gar nicht diesen Mann.
Die Stimme von Basilius klang dumpf, da er sich gerade tief in das Bierfass beugte. Da weiß euer Prior aber mehr als ihr, sagte Petzensteiner. Da mögt ihr recht haben. Unser Prior ist ein weiser Mann, waberte es noch einmal aus dem Bottich.
Ein weiser Mann, ganz recht,
echote Laurentius. Aber er hat uns doch gerade gesagt, dass ihr beide den Reichard von Bayern in der Bibliothek untergebracht habt. Petzensteiner wurde jetzt heftiger. Es machte ihn ganz unruhig, dass man mit den beiden Mönchen nicht vernünftig reden konnte. Das Gebräu hier ist schon fast gut, Bruder Laurentius. Basilius schöpfte noch einmal eine Kelle und gab sie seinem Bruder, der noch beim genüsslichen Trinken zustimmend nickte. Gäbe es denn etwas, was eurer Erinnerung auf die Sprünge helfen könnte? Fragte Luther völlig unbeirrt. Da wurden die beiden Mönche hellhörig. Statt ihre Leiter zu schultern und zum nächsten Fass zu schlurfen, hielten sie in ihren Verrichtungen inne. Laurentius ließ sogar die Kelle sinken, als er sagte, wie sagt doch der Prophet so trefflich, eine milde Gabe
hilft in jeder Lebenslage,
vollendete Basilius. Diese Stelle der Heiligen Schrift ist mir nicht bekannt, gab Luther gespielt empört zurück. Ihr seid ja auch kein Bibelgelehrter. Nach dieser Äußerung von Laurentius brachen die beiden Mönche wieder in Lachen aus. Aber gut. Luther holte einen Wormser Albus hervor und legte ihn in die sich sogleich öffnende Hand von Basilius. Der beschaute sich das Geldstück, wackelte abwägend mit dem Kopf und begann, wir kannten den Reichard, aber nur ganz unverbindlich.
Eigentlich gar nicht, könnte man sagen.
Aber ihr seid ihm begegnet, sagte Petzensteiner. Das schon, Basilius nickte eifrig, sodass seine rote Nase hin und her tanzte. Und wie und wo und wann seid ihr ihm begegnet? Hoher Herr, so viele Fragen auf einmal, sagte Laurentius und nahm sich die Münze von Basilius. Mitunter, müsst ihr wissen, ist eine Erinnerung so ganz verschwommen
und tut sich schwer herauszukommen,
ergänzte Laurentius, während er sich die Münze eindringlich betrachtete. Wir sollten jetzt weiterarbeiten, Basilius, immer strebsam im Weinberg des Herrn. Das ist unsere Lebensmaxime. Gut, Luther fasste noch einmal in die Innentasche seines prächtigen Mantels. Dieses Mal gab er Basilius zwei weitere Albus. Jetzt wollen wir aber etwas hören.
Wir haben ihm geholfen, legte Laurentius mit Blick auf die Geldstücke los. Doch brach er nach dem Satz sogleich wieder ab. Wobei, fragte Petzensteiner, nun sprudelte es aus den Mönchen heraus. Er war betrunken.
Hat gerochen wie zwei Fässer Wein.
Unglaublich, wie man so viel trinken kann.
Ja, unglaublich. Dafür hat der Herr den Alkohol nicht geschaffen.
Jedenfalls haben wir den Reichard in die Klosterbibliothek, wie sagt man?
Hingelegt, untergebracht.
Genau, damit er wieder zu sich findet.
Wir konnten ihn ja nicht so auf der Straße liegen lassen.
Schließlich sind wir barmherzige Brüder. Fürwahr, das seid ihr, sagte Petzensteiner mit Blick auf die Geldstücke, die wiederum von Basilius zu Laurentius wanderten. So kommen unsere beiden Ermittler, Luther und sein Ordensbruder, Schritt für Schritt voran. Doch der Fall erweist sich als immer vertrackter. Und eine gelöste Frage wirft 10 neue Fragen auf. Die Zeit läuft unerbittlich gegen Luther, denn seine Feinde sind bestrebt, ihn endlich doch auf dem Scheiterhaufen zu sehen. Und wie im richtigen Leben kommt auch hier die Hilfe unerwartet und in dem Falle im Dom zu Worms. Als sie dort im Dom zu Worms ankamen, schlug es gerade 10. Der Dom war voller Leute. Es war fast wie auf dem Marktplatz. Betende Menschen knieten auf dem Boden, aber auch Buchmacher standen herum und boten Bücher und Schriften feil. Kerzen wurden aufgesteckt. Grüppchen von Bürgern standen im hinteren Schiff im Dämmerlicht des Doms und besprachen sich leise. Luther schaute sich suchend um und ging dann in Richtung des Altars, wo der Priester in einem Lehnstuhl saß. Petzensteiner folgte ihm. Martin nickte dem Priester zu und kniete sich neben ihn auf den Boden. Gelobt sei Jesus Christus, empfing ihn der Priester. In Ewigkeit, Amen, antwortete Luther. Petzensteiner hatte sich in gehörigem Abstand ebenfalls auf den Boden gekniet, um zu beten. Jetzt hörte er wieder die Stimme des Priesters, obgleich dieser sehr vertraulich und leise mit Luther sprach. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Als Antwort nahm Luther seine Kappe ab und schaute dem Priester direkt in die Augen. Daraufhin huschte ein freudiges Lächeln über dessen Gesicht. Welche Ehre für mich, lieber Doktor! Der Priester beugte sich nach vorn und flüsterte Luther so leise zu, dass es Petzensteiner kaum noch verstehen konnte. Blicke sind gerade auf mich gerichtet, von denen ich nicht weiß, in wessen Auftrag sie schauen. Deshalb kann ich gerade nicht fort von diesem Stuhl. Lasst uns also hier bleiben und ich nehme euch die Beichte ab.
Mein Sohn, du hast dich versündigt. Die Buße, die ich dir auferlege, ist folgende. Komm näher. Petzensteiner musste nun auch noch näher an die beiden heranrutschen. Dabei beugte er sich ganz tief zum Boden hinunter und konnte die Stimme des Priesters gerade noch hören. Die Beichte ist ein Geschenk Jesu an uns. Und der Priester ist zu strengster Verschwiegenheit verpflichtet über alles, was in der Beichte zur Sprache kommt. Ich weiß, Hochwürden, sagte Luther. Deshalb werde ich euch, Gott steh mir bei meinem Leben niemals anvertrauen, wer mir das gebeichtet hat, was ich euch jetzt sage. Aber mein Gewissen drückt mich schwer, seit ich erfahren habe, dass im Dominikanerkloster ein Toter übernachtet hat. Hochwürden? Fragte Luther überrascht. Bringt die Wahrheit ans Licht. Das ist eure Buße. Gott sei mit euch, flüsterte der Priester. Ja, wie die ganze Sache ausgeht, verraten wir Ihnen natürlich jetzt nicht. Nur so viel an der Stelle, das werden Sie sehen, wenn Sie den Krimi gelesen haben. An den historischen Fakten müssen wir nichts ändern. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Wir sind noch im Umbaumodus. Ist ja auch, wer ist nicht auch stressig hier?
Ich glaube, jetzt ist es aber. herzlich willkommen zur Lesung aus dem Buch mit dem wunderschönen Titel »Warum ich für Gott backe und was mein Hund mit Hoffnung zu tun hat«. Wir alle sind sehr gespannt. Ich freue mich, Ihnen Frau Kaufmann, Lisa Kaufmann, vorstellen zu können, die heute das erste Mal bei Leipzig liest, die aber gebürtige Leipzigerin ist. Sie ist 1990 hier in diesen wilden Zeiten in Leipzig zur Welt gekommen und kommt heute aus Essen, studiert angewandte Kultur- und Literaturwissenschaft und hat eben dieses Buch als ihr Erstlingswerk in der Edition Chrismon veröffentlicht. Sie hat so schön beschrieben vorhin, da, wo bei anderen Menschen Gott wohnt, hat sie irgendwann ein schwarzes Loch festgestellt. Eine Leere, die sie gestört hat.
Ja.
Und sie ist auf die Suche gegangen und die Suche hält noch an. Und ich freue mich, dass sie uns heute ein kleines Stück daran teilhaben lässt.
Hallo, kann man mich hören? So, jetzt? Ich glaube, ich muss halten. Es sei denn, jemand hilft mir noch mal kurz. Ah, oh, das... Okay. Ja, oh, so. Ich lese aus dem ersten Kapitel vor, im Anfang. Ich muss blättern. Eine Sekunde bitte. So, Brot und Wein. Es ist Freitagnachmittag und meine Arme stecken bis zum Ellenbogen in einer riesigen Schüssel voller Hefeteig. 2 Kilo Mehl, die ich ursprünglich mit Hefe und Wasser verrührt habe, scheinen sich nun zu 10 Kilo vermehrt zu haben. Und langsam wird mir das Ausmaß dieses Projektes klar. Kurz durchkneten steht im Rezept, aber diese Anweisung scheint mir nun so realistisch wie kurz die Wüste aufsaugen. Wieso tue ich mir das an? Was hat das traditionelle Schabbatbrot Challah mit mir zu tun? Ich knete weiter, knete, bis meine Hände schmerzen und ich meine Oberarme nicht fühle, knete, als könnte ich mir Gott einfach erarbeiten, indem ich diese perfekten Challahs backe. Ich liebe dieses Kneten, diese sinnliche, tiefe Erfahrung. Brotbacken ist wie Meditieren, eine spirituelle Praxis, die mich zwingt, präsent zu sein. Meine Logik funktioniert ungefähr so. Ich habe keine Religion, ich habe keine Gemeinde, ich habe keine religiöse Familie und der Großteil meiner Freunde sind Atheisten. Aber vielleicht kann ich mir durch das Leben religiöser Rituale trotzdem einen Zugang zu Gott erarbeiten. Wenn ich das perfekte religiöse Brot backe, einen wunderschönen geflochtenen Leib nach dem anderen, wenn ich, wie vorgeschrieben, einen Teil des Challahs abzupfe und verbrenne, um ihn Gott zu opfern, wenn ich das Messer auf den Tisch lege, aber das Brot mit meinen Händen zerreiße, so wie auch Abraham auf das Messer verzichtet hat, dann wird Gott meinen spirituellen Ehrgeiz erkennen und mich mit einem Zeichen belohnen. Mein Handy klingelt. Auf dem Display sehe ich das Foto meiner Mutter. Was nun? Ich könnte sagen, ich backe Brot, ich rufe später zurück. Aber das wäre nur die halbe Wahrheit. Ich backe nicht einfach nur Brot. Mir gefällt die Idee, dass dieses Brotbacken spirituelle Bedeutung hat. Dass ich mich in eine Tradition von Frauen einreihe, die seit Jahrtausenden dieses Brot backen, jeden Freitagabend, überall auf der Welt. Ich könnte sagen, ich backe Challah, um Gott zu ehren. Ich rufe später zurück. Aber später werde ich bereits mein Handy ausgeschaltet haben, denn am Schabbat versuche ich, ohne moderne Technik zu leben. Wie so oft habe ich so viel nachgedacht, dass ich vergessen habe zu handeln. Den Anruf meiner Mutter habe ich verpasst, aber die Fragen bleiben. Wie erkläre ich all das meiner Familie? Oder muss ich überhaupt nichts erklären? Wie wichtig ist es, mir verstanden zu werden? Ist es vielleicht auch okay, wenn meine Liebsten mich für ein wenig sonderbar halten und nichts verstehen? Wie einsam darf meine spirituelle Reise sein? Wie einsam halte ich sie aus? Wie kann ich mir selbst, meiner Familie, meinen Freunden und Ihnen begreiflich machen, wie ich hier hingekommen bin? Was führt eine junge westeuropäische Frau atheistischer Eltern dazu, an einem Freitagabend traditionelles jüdisches Brot zu backen, und dann die Königin Schabbat zu begrüßen. An meiner Kindheit kann es auf keinen Fall gelegen haben. Wenn ich versuche, über die Beziehung meiner Familienmitglieder zu Gott nachzudenken, könnte ich genauso gut über ihre Beziehung zu Voldemort oder Romeo und Julia nachdenken. Gott kam nicht vor in ihrer Welt und somit bestand auch kein Anlass, sich zum Göttlichen zu äußern. Außer entfernten muslimischen Verwandten besteht meine Familie aus Atheisten. Und nicht nur das, manche von ihnen waren Kommunisten und offen religionsfeindlich. Mein Großvater väterlicherseits hat den Jugendverband der ägyptischen Kommunisten mitbegründet und musste daraufhin in die DDR fliehen, die ihm Asyl gewährte. Mein Großvater mütterlicherseits hat sich 1961 freiwillig gemeldet, um die Mauer mitzubauen, die für ihn antifaschistischer Schutzwall hieß. In meiner Familie werden harte Arbeit, Literatur, Gregor Gysi und guter Wein angebetet, aber ganz bestimmt nicht Gott. Auch nach Jahren der Suche bin ich immer noch in Versuchung, Gott in Anführungszeichen zu setzen, als dürfe ich nicht zugeben, dass es sich nicht um ein Hirngespinst handelt. Wenn ich an meine frühen Begegnungen mit Religion denke, erinnere ich mich an ein paar Lieder aus meinem wundervollen evangelischen Kindergarten und daran, wie eine Grundschulfreundin mir erklärte, dass mein Name nicht echt sei, weil ich nicht getauft wäre. Ich erinnere mich, wie ich einen Streit vom Zaun brach, nachdem mir zwei Schwestern im Hort weismachen wollten, dass die Patentante der einen nicht auch die Tante der anderen sei. Sofort lief ich zum Hortleiter, um die Lüge der beiden zu entlarven. Es gab eine Extra-Tante für Christen? Ich war empört. In meiner Kleinstfamilie hätte ich einiges für eine zusätzliche Tante gegeben und Christen bekamen sie einfach so. Meine nächste Erinnerung an Gott geht auf den Religionsunterricht in der 2. Klasse zurück. Ich hatte mich für evangelischen Religionsunterricht entschieden, da die meisten meiner Freundinnen evangelisch oder muslimisch waren. Die Moslems mussten statt zum Religionsunterricht zu einer Art Deutschförderunterricht und so schloss ich mich den Protestanten an. Ich verstand nie ganz, worum es bei all dem eigentlich ging und die meiste Zeit sangen wir sowieso nur Lieder und malten Bilder biblischer Geschichten aus. Zwei Episoden aber sind mir in Erinnerung geblieben. Einmal sangen wir ein Lied über Mose, der den Pharao bittet, die Israeliten gehen zu lassen. Danach sprachen wir über Mose und sein Volk. Und ich erinnere mich, wie mir plötzlich dünkte, dass die Bösen in der Bibel die Ägypter seien. Ich schämte mich. Meine ägyptischen Vorfahren hatten den netten Mose und seine Freunde versklavt. Als Siebenjährige versuchte ich, mir meinen kleinen, dicken Opa Fatah vorzustellen, wie er mit einer Peitsche vor einer Pyramide steht und Moses Freunde anschreit. Die zweite Episode war nicht weniger verstörend. Unsere winzige Religionslehrerin, ich überragte sie bereits als Zehnjährige, las uns eine Geschichte über Johannes den Täufer vor und verteilte zwischendurch ein Bild, das wir ausmalen sollten. Auf dem Bild sah man einen abgeschlagenen Kopf, der von einer lächelnden Frau auf einem Teller getragen wurde. Was war los mit diesen Christen? Was war das für ein heiliges Buch, in dem Menschen ausgepeitscht, verflucht und enthauptet wurden? Zu Hause wollte ich von meiner Mutter Näheres erfahren. Sinngemäß erklärte sie mir, dass manche Leute an komische Sachen glauben und ich mir keine Sorgen machen müsse. Religion hatte nichts mit uns zu tun und abgetrennte Köpfe somit auch nicht. Ich war erleichtert. Ich wuchs mit meiner Mutter und meiner Großmutter auf. Meine Oma ist eine taffe ostdeutsche Frau, die alleinerziehende Mutter einer Tochter war. Meine Mutter ist eine taffe ostdeutsche Frau, die wiederum eine Tochter alleine großzog. Von Religion wollten beide nichts wissen und das hätte problemlos so weitergehen können. Aber hier stehe ich nun und zupfe ein Stück des Teiges ab und wickele es in Alufolie. Ich teile den Teig, der nochmals eine halbe Stunde geruht hat, in zwei gleiche Teile und diese wiederum jeweils in drei Stränge. Nun flechte ich die Challahs zu gleichmäßigen Zöpfen. Die drei Stränge stehen für Wahrheit, Friede und Gerechtigkeit und zusammengeflochten ergeben sie eine Einheit. Mir gefällt die Idee, Einheit und Stimmigkeit einfach zu flechten, zu backen und sich dann einzuverleiben. Nach einer anderen Interpretation dieses Rituals flechtet man beim Challah-Backen die Tage der Woche zu einem festen Leib zusammen, beendet somit die Woche und läutet den Tag der Ruhe und Einkehr ein. Die Arbeitswoche mag in alle Richtungen zerstreut sein, aber durch das Challah macht man sich selbst bewusst, dass diese Zerstreuung nun vorbei ist und ein Tag der Vollkommenheit, des Friedens und der Klarheit folgt. Das abgezupfte, eingewickelte Stück Teig lege ich neben die Brote aufs Blech. Es soll für Gott reserviert sein und darf nicht gegessen werden. Selbst in meiner religiösen Beseeltheit kann ich erkennen, dass all das einer Erklärung bedarf. Gott hatte im Leben meiner Mutter und Großmutter schlichtweg keine Notwendigkeit. Im Gegensatz zu mir fühlen die Mitglieder meiner Familie dort, wo bei anderen Menschen Gott lebt, kein Loch in ihrer Seele. Sich über Gott aufzuregen, hätte so wenig Sinn, wie dem Weihnachtsmann Ungerechtigkeit vorzuwerfen. Gott gehörte ins Reich der Feen, mit dem Unterschied, dass Feen immerhin in Märchen vorkamen. Über Gott wurde also einfach nicht geredet. Mit religiösen Menschen allerdings verhielt es sich anders. Sie standen in der Vorstellung meiner Familie knapp über Leuten, die sich Alufoliehüte aufsetzen, um nicht von Kondensstreifen ausspioniert zu werden. Meine Großmutter kaufte sich im Alter von 74 Jahren ihre erste Bibel, aber lediglich, um die Damen in ihrem kleinen Münsterländer Dorf, ich zitiere, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Mittlerweile ist es 9 Uhr abends. Die Küche unserer WG füllt sich langsam mit Mitbewohnern und Freunden. Meine Mutter habe ich nicht zurückgerufen, da mein Handy bereits für den Schabbat ausgeschaltet ist. Mein Freund Max, der auf dem Papier katholisch, in Wirklichkeit aber Atheist ist, taucht auf, gibt mir einen Kuss und holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Meine beste Freundin Sarah, auf dem Papier evangelisch, in Wirklichkeit jedoch auch Atheistin, erscheint, umarmt mich und begrüßt die anderen Gäste. Mein Hund Ari, der zwar einen hebräischen Namen, aber höchstwahrscheinlich auch keinen Bezug zum Göttlichen hat, kommt angerannt und hofft, eine heruntergefallene Nudel oder ein verlorenes Stück Gemüse zu ergattern. Ich drehe mich so unauffällig wie möglich weg, spreche still ein Gebet, danke Gott für diesen Tag, meine Woche, meine Liebsten, dieses Essen und die Ruhe und Einkehr, die in den nächsten 24 Stunden folgen werden. Ich zünde Kerzen an, decke den Tisch für die 10 Menschen, die heute zum Essen kommen, und hole die frisch gebackenen Challahs aus dem Ofen. Sie sind goldglänzend und duften nach Häuslichkeit und Frieden. Ich möchte Religion und Bedeutung und Gott. Aber ich möchte auch all diese Atheisten, die ich liebe, diese dreckige WG-Küche und meine biertrinkenden Freunde, die mit Gott nichts anfangen können. So wie die Stränge des Challahs Einheit symbolisieren, so möchte auch ich aus den Gegensätzen meines Lebens ein leckeres, trostspendendes, einheitliches Brot flechten. Ich verteile die Suppe, die es als Vorspeise gibt, und reiße das erste Stück vom Challah ab. Shabbat Shalom, flüstere ich und beginne meinen Tag der Ruhe.
Vielen Dank, Frau Kaufmann. Ich habe keine Religion, ich habe keine Gemeinde, ich habe keine religiöse Familie und der Großteil meiner Freunde sind Atheisten. Sie sind irgendwann in ihrem Leben an den Punkt gekommen, wo sie gemerkt haben, ich habe da ein Bedürfnis, was nicht befriedigt ist, ich will mich damit beschäftigen. Das kann man ja noch nachvollziehen.
Ja.
Warum um alles in der Welt schreibt man aber ein Buch darüber?
Ich glaube, Schreiben ist erstmal meine Art, mir die Welt zu erklären, über Dinge nachzudenken. Und eines Sommers hatte ich viel Zeit und habe angefangen, eine Kolumne zu schreiben über Gott und spezifisch meine Suche nach Gott. Und diese ist dann zu diesem Buch geworden. Dank Chrismon.
Also schon auch über Umwege und einfach über die Auseinandersetzung auf ihre Art und Weise mit,
genau,
mit den Dingen. Wenn man dann in so einem Umfeld plötzlich anfängt, über solche Sachen nachzudenken, halten einen dann die Freunde und die Familie nicht für völlig durchgeknallt?
Ja, genau.
Wie gehen die damit um? Was haben die zu ihnen gesagt?
Ich glaube, es ist sehr befremdlich und ein bisschen verstehe ich das auch. Ich selbst habe ja auch keine Offenheit gegenüber allen Ideen und Interessen meiner Freunde und Familie. Ich glaube, solange es sozusagen in meinem Privatleben im Sinne von es berührt niemand anderen geschieht, lässt man mich machen. Also wenn ich beten möchte und es niemanden stört, ist das in Ordnung. Ich glaube, sobald Leute sich eingeschränkt fühlen für meinen Glauben, an den sie nicht glauben, wird es schwierig. Also gerade mit dem Schabbat, wenn ich, was nicht immer gelingt, aber wenn ich mit großer Regelmäßigkeit versuche, samstags mein Handy auszuschalten, gibt es lautstarke Proteste von meiner besten Freundin zum Beispiel, die am Ende des Landes wohnt, oder meiner Mutter, die vielleicht irgendwas abstimmen, erzählen, wie auch immer möchte. Heißt, ich glaube, so die Toleranz gegenüber einer Religion, die man selbst nicht hat, hört immer da auf, wo man sich eingeschränkt fühlt für einen Gott, den man für nicht existent hält.
Jetzt haben wir ja das schöne Bild vor Augen, Sie mit beiden Armen bis zum Ellenbogen im Teig, ja. Challah backend. Was haben Sie denn noch so probiert?
Also die Klassiker beten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.